Es ist ein trauriger Tag für alle Fans von Eintracht Frankfurt. Die Eintracht muss sich von ihrer Clublegende Bernd Hölzenbein verabschieden. Der Weltmeister von 1974 ist heute nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Über Hölzenbein und seine Karriere sprechen wir gleich mit unserem Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. Und mit wir meine ich mich und auch Michael Bächle. Hallo Michael.
Ja, hi Caro. Ist natürlich kein schöner Anlass heute, aber ja, trotzdem freue ich mich, ein bisschen was zu erfahren über diesen Spieler, den ich und du ja auch nicht mehr aktiv auf dem Platz erlebt haben. Aber bevor wir in Bernd Hölzenbein und auch in den Menschen Bernd Hölzenbein hineinschauen wollen, gibt's vorher die News.
Er war als großer Transfer-Coup in Bremen gefeiert worden. Aber Naby Keita und Werder Bremen, das bleibt ein großes Missverständnis. Nachdem Keita am Wochenende die Reise nach Leverkusen verweigert hatte, weil er dort nicht in der Startelf stehen würde, hat Werder Bremen den Mittelfeldspieler bis zum Ende der Saison nun suspendiert. Das gab der Verein heute Mittag bekannt. Keita wird weder mit der Mannschaft trainieren, noch sich in der Kabine der Profis aufhalten. Außerdem muss Keita eine erhebliche Geldstrafe zahlen. Wie kann es mit Keita in Bremen überhaupt noch weitergehen? Das ordnet unser Werder-Reporter Tim Lüdecke einmal für uns ein.
Das ist, denke ich, erstmal eine vernünftige Lösung, da Klarheit zu schaffen bis zum Ende der Saison und dieses Thema erstmal komplett zuzumachen, anstatt weiter am Leben zu halten und dadurch für weitere Unruhe sorgen zu lassen. Zumal Werder auf den sportlichen Wert des Spielers total verzichten kann. Also die Frage, ob Keita der Mannschaft im nun drohenden Abstiegskampf helfen könnte, die hätte man wahrscheinlich eh negiert. Und gerade vor diesem Hintergrund darf man ja eigentlich auch bezweifeln, dass der Club über das Saisonende hinaus an dem Spieler festhalten will. Die sportliche Hoffnung, die man bei der Verpflichtung hatte, hat sich nicht erfüllt. Und dann dürfte das Tischtuch jetzt nach dem Vorfall eigentlich komplett zerschnitten sein. Also insbesondere zu Trainer Ole Werner. Und jetzt gilt es nur noch eine Lösung für beide Seiten zu finden. Vertrag bis 26, da bleibt jetzt bis zum Saisonende zumindest Zeit, rechtliche Auswege zu suchen.
Der Streamingdienst DAZN hat ein neues Event ins Leben gerufen, und zwar die Infinity League. Dabei handelt es sich um eine Indoor-Veranstaltung, die am 26. Mai im BMW-Park in München stattfindet und natürlich auch übertragen wird. Dabei werden gemischte Fußballteams, also Frauen und Männer, gegeneinander antreten, bestehend aus Legenden, Nachwuchsspielern, auch Content-Creator werden dabei sein. Unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund werden ein Team stellen. Gespielt wird dann auf einer Glasfloor-Fläche. Es werden auch Bodycams zum Einsatz kommen. Viel Neues, viel Innovatives dabei also. Und wir als Kicker sind auch dabei als Medienpartner.
Ja, gerade erst sind sie Meister geworden. Der Sekt ist noch gar nicht fertig ausgetrunken. Da gehen die Spekulationen schon los, wer denn auch noch kommende Saison von den Meistern in Leverkusen spielen wird. Geschäftsführer Fernando Caro kündigte jetzt an, dass Leverkusen mindestens einen großen Spieler verkaufen muss, um so 2 bis 3 Neuzugänge finanzieren zu können. Ist jetzt natürlich die große Frage, Michael, wer steht da zum Verkauf und wer könnte es am Ende sein, der verkauft wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei Jonathan Tah gab es ja schon ein paar Gerüchte, dass er jetzt, nachdem er jetzt endlich die Meisterschaft hat, nach 9 Jahren in Leverkusen, wirklich vielleicht den nächsten Karriereschritt zu einem großen Team machen könnte. Ich würde auch noch Jeremy Frimpong nennen. Ich glaube, an dem werden die großen Clubs sehr viel Interesse haben diesen Sommer, weil der einfach sehr, sehr viel Speed mitbringt. Und ich glaube, der bringt wirklich ein Element zu vielen Mannschaften, was sie noch nicht haben. Und der könnte sehr interessant sein. Und das wäre auch ein großer Verkauf. Ich glaube, mit dem könnte Leverkusen sehr viel Geld einnehmen.
Ja, sicher ist auf jeden Fall, dass es nicht Florian Wirtz sein wird, der den Titel am Sonntag ja mit einem Dreierpack gegen Bremen besiegelt hat. Denn Simon Rolfes hatte ja schon bestätigt, dass Wirtz auch kommende Saison in Leverkusen spielen wird. Und das hat auch Fernando Caro jetzt nochmal gesagt.
Eine Legende des deutschen Fußballs ist tot. Heute Morgen hat uns die Nachricht erreicht, dass Bernd Hölzenbein im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Und wir wollen über den Menschen hinter dem Weltmeister sprechen heute. Und zwar mit unserem Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. Hallo Jörg, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo.
Jörg, wie hast du denn vom Tod von Bernd Hölzenbein erfahren? Und was ging dir zuerst durch den Kopf, als diese Nachricht bei dir ankam?
Ja, ich habe heute Morgen von gemeinsamen Bekannten davon erfahren und durch den Kopf ging mir natürlich zunächst einmal große Traurigkeit. Ich wusste, dass Bernd Hölzenbein krank war. Ich kannte ihn gut. Ich kannte vor allen Dingen aber auch seine guten Fußball- und Lebensfreunde Bernd Nickel und Jürgen Karabowski gut. Und wie wahrscheinlich alle Eintracht-Fans ist mir heute Morgen auch gleich eingefallen, jetzt ist der Krabi tot und der Bernd Nickel ist tot und jetzt auch Holz. Und das macht einen traurig, nicht nur als Eintracht-Fan, sondern als Kenner des deutschen Fußballs.
Wir beide, also Michael und ich, wir hatten ja nicht mehr das Glück, ihn als Spieler erleben zu können. Deswegen musst du uns und wahrscheinlich auch vielen Hörern, denen es ja wahrscheinlich ähnlich ergeht, jetzt mal erklären, was war das für ein Spieler? Wie kann man den beschreiben? Wie kann man den greifen? Was war der so auf dem Rasen?
Er war auf jeden Fall trippelstark. Er war technisch versiert. Den Ball konnte er eng am Fuß führen. Er hatte hohes Tempo gehabt. Damit hatte er sehr gute Voraussetzungen, die Gegenspieler, damals war ja noch sehr stark auch Manndeckung angesagt, die Gegenspieler sozusagen schwindlig zu spielen. Ich würde auch mal sagen, er hatte einen schönen niedrigen Tiefpunkt, Schwerpunkt gehabt von der Körperstatur her, so dass er wirklich auch diese Vorzüge des Wendigen, des bei hohem Tempo auch Ballführenden sehr gut ausspielen konnte. Er hat Standards gekonnt, vor allen Dingen Elfmeter. Er hat auch die aber nicht immer geschossen, weil da gab es ja einen anderen, da gab es ja Jürgen Robowski und nochmal andere beim Eintracht Frankfurt. Ja, und er war natürlich sehr, sehr gut abgestimmt mit seinen Freunden, die ich eben schon erwähnt habe, Jürgen Robowski und Bernd Nickel. Ich glaube, die haben sich blind verstanden im Passspiel.
Bernd Hölzenbein gehörte ja auch zu den Weltmeistern 74. Wie war da seine Rolle damals in der Mannschaft und auch sein Anteil natürlich am Titelgewinn und die Frage aller Fragen, war es Schwalbe oder nicht im Finale?
Also ich fange mal mit der Beantwortung der letzten Frage an. Das war definitiv keine Schwalbe. Ich habe es damals live im Fernsehen gesehen. Auch da gab es schon Zeitlupe. Und ja, trotzdem muss man sagen, Bernd Hölzenbein war im Leben auf positive Weise und im Spiel auf sehr geschickte Weise auch ein Schlitzohr. Er konnte seine Haken schlagen, er konnte Finden produzieren. Und ja, er war in gewisser Weise ein kein Führungsspieler, wie man ihn sich vorstellt, dass er das große Kommando gegeben hätte oder auch die großen Ansprachen innerhalb einer Mannschaft macht, ganz gewiss nicht in der Nationalmannschaft. Aber er wurde respektiert von seinen damaligen Mannschaftskameraden, sowohl bei der Eintracht als auch in der Nationalmannschaft. Und eins möchte ich gerne noch unbedingt erzählen. Alle reden natürlich, ihr natürlich vollkommen zu Recht, auch von diesem Elfmeter. Wir eben 1974, Olympiastadion München, gar keine Frage. Aber ich denke wirklich immer wieder dann, wenn ich in die Tiefe gehe, an sein Sitzkopfballtor im Halbfinale des UEFA-Pokals 1980 gegen Dynamo Bukarest. Die Eintracht 0-2 im Hinspiel verloren, in der vorletzten Minute des Rückspiels im Waldstadion, nach einem Torwartfehler des gegnerischen Torhüters. Geistesgegenwärtig, mit Glück kommt der Ball zu Bernd Hölzenbein und im Sitzen köpfelt er das Leder ins gegnerische Tor. Es gibt Verlängerung, Bernd Nickel erzielt das 3-0, die Eintracht kommt weiter, steht in einem westdeutschen Finale gegen Borussia Mönchengladbach und gewinnt den UEFA-Pokal. Irgendwie muss ich sagen, es hätte keinen anderen geben können, dem der Ball in dieser Sekunde auf den Kopf fällt und nicht nur das, sondern auch vom Kopf ins Tor.
Du kanntest ihn ja auch persönlich, hast du gerade schon gesagt. Wie hast du denn ihn als Mensch, wie hast du ihn kennengelernt? Was war er für ein Typ?
Ich sagte eben schon, Schlitzohr und das gar nicht böse gemeint, im positiven Sinne. Bernd Hölzenbein hatte mal einen guten Spruch drauf, konnte Witze erzählen, der konnte lachen, der konnte dich zum Lachen bringen. Und er konnte dabei auch ziemlich cool sein auf eine gewisse Art und Weise, so mit einem trockenen Humor. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass viele Weggefährten hier einen Menschen verloren haben, der sie immer wieder auch zum Lachen gebracht hat. Bernd Hölzenbein konnte auch kauzig sein, gar keine Frage. Er hatte auch eine schwierige Zeit also als Funktionär bei der Eintracht und nicht nur dort, aber man muss aber auch sagen, was ja viele Fußballer auszeichnet, die haben Bauchgefühl, die haben gewissen Esprit, gewisses Fingerspitzengefühl. Und da, glaube ich, war er als Berater des späteren Vorstandschefs Heribert Bruchhagen von großem Wert für die Eintracht. Und er war auch einer, der ja mit zusammengestellt hat, diese wunderbare Mannschaft zwischen 88 bis 92 bei Eintracht Frankfurt mit einem Tony Yeboah, mit einem Andy Möller, mit einem Uwe Bein, mit einem J.J. Okocha. Da hatte der damalige Vize Bernd Hölzenbein auch einen großen Anteil.
Du hast vorhin schon gesagt, leider ging es Bernd Hölzenbein in den letzten Jahren gesundheitlich nicht mehr gut. Weißt du noch, wann du zuletzt mit ihm Kontakt hattest und worüber ihr gesprochen habt?
Ja, ich kann jetzt die Jahreszahl nicht genau festlegen. Es war beim Neujahrsanfang der Deutschen Fußballliga und es ging neben Fußballthemen, wie steht es um den deutschen Fußball, wie geht es gerade der Eintracht, auch darum, er war ja Mitglied bei den golfspielenden Fußballern, ein Verein, der ja, wo ehemalige Fußballer aktiv sind, aber auch einige Journalistenkollegen und die spielen immer wieder einen Ryder Cup aus. Also Bernd Hülsenbein hatte eine typische Freude immer dann, wenn die Fußballer gegen die Journalisten gewonnen haben. Und auch darüber haben wir geredet.
Jetzt hast du schon so ein erstes kleines Erlebnis ja erzählt. Hast du mehr gemeinsame Erlebnisse oder Momente, auf die du jetzt zurückblickst und von denen du uns mit ihm erzählen kannst?
Ja, es ist natürlich so, ich habe ja das Glück, in dem Fall aus Mittelhessen auch zu stammen, zwar jetzt doch ein Stück weit weg von der Limburger Gegend, aus der Bernd Hülsenbein tatsächlich stammt, aber man hat Verbindungen und da gab es schon als junger Mann, hatte ich schon die Gelegenheit, wenn die Promi-Elf so eine es war damals auch keine Traditionsmannschaft, es war aber ja eine Promi-Elf mit Eintrachtlern und vielleicht dem einen oder anderen Sportler mal irgendwo gekickt hat für einen guten Zweck, dann dürfte ich auch mal gegen die Fußball spielen. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis, von Bernd Hülsenbein getunnelt zu werden. Da stehe ich heute noch drauf. Zum anderen hat sich durch die Nähe zu Bernd Nickel auch dann eine gute Bekanntschaft. Von Freundschaft wäre zu viel. Das gehörte sich nicht. Aber eine gute Bekanntschaft zu Bernd Hülsenbein auch entwickelt. Man hat sich dann auch auf meinem Heimatplatz im Golf in Dillenburg getroffen, wo Bernd auch mit seiner Frau früher öfter gespielt hat. Und dann hat man auch dort mal zusammen gespielt oder war beim Gläschen Wein zusammengesessen. Und natürlich, was das Schöne ist, wenn man das Glück hat, ja, mit dieser Generation Fußballspielern zu reden, dann erfährt man auf eine anekdotenhafte, sehr umgängliche, sehr lustige und auch sehr vieles verzeihende, aber eine sehr verzeihende Art und Weise das ein oder andere aus der aktiven Karriere dieser Spieler. Und das macht einfach immer Spaß, da über Fußball zu reden. Und man muss auch sagen, diese Spieler hatten immer einen hohen Ehrgeiz. Die konnten immer aber auch mit einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, Augenzwinkern aber über das ein oder andere Spiel reden. Und das war eine Bereicherung und hat mir natürlich auch für mein Berufsleben unglaublich viel gebracht. Dafür bin ich ihm auch dankbar.
Du hast eben schon den Sitzkopfball von ihm für die Eintracht angesprochen. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum er so ein bisschen zur Vereinslegende natürlich für die Frankfurter geworden ist. Aber was hat er denn noch für die Eintracht alles erreicht und wie hat er den Club darüber hinaus geprägt, auch über die Zeit?
Wir reden hier ja über einen Spieler, der mehr oder weniger ein One-Club-Man auch war. Das ist ja das, was sich die Menschen heute immer noch wünschen, obwohl der Fußball sich verändert hat. Und im Grunde genommen, ja, Bernd Hülsenbein ist halt eben auch einer der Spieler, die unmittelbar und untrennbar mit einem einzigen Verein in Verbindung stehen. Und er war nicht der große Repräsentant als Vereinspräsident an erster Stelle. Das konnte er eigentlich vom Typ her nie sein. Der hat sich auch nie da reingedrängt in die vorderste Linie. Aber sein Wort hatte Gewicht. Als Vizepräsident habe ich das eben schon gesagt. Auch im Scouting-Bereich und immer wieder auch, glaube ich, ist er immer wieder auch seinen Rat gefragt gewesen. Und er hat mit Sicherheit die Eintracht über Jahrzehnte geprägt als lebende Legende.
Jörg, das war sehr, sehr aufschlussreich auch für uns als jüngere Generation. Vielen, vielen Dank, dass du uns den Spieler Bernd Hülsenbein näher gebracht hast, aber gerade auch, dass du uns den Menschen Bernd Hülsenbein näher gebracht hast. Vielen Dank.
Ich danke euch für die Gelegenheit. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Ja, Caro, das war richtig interessant, oder? Ist auch mal wieder so eine Gelegenheit, finde ich, in diese Zeiten einzutauchen, in denen wir beide noch nichts vom Fußball mitbekommen haben, weil wir noch nicht auf dieser Welt waren. Mache ich persönlich zu selten, fällt mir immer mal wieder auf. Ist, glaube ich, mal ja auch ein Anlass, das heute da mal wieder einzutauchen.
Ja, du sagst es und vielleicht schaue ich mir jetzt nochmal die Highlights vom WM-Finale 74 an oder vielleicht auch dieses ja viel besprochene Sitz-Kopfball-Tor, das Jörg ja eben angesprochen hat. Das ist auf jeden Fall interessant und ich würde sagen, wir beenden damit die Folge von heute. Morgen sind Yannick und Matthias für euch da und wir sagen tschüss.
Ciao, ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.